Politik-Nerds, ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
Glaubst du eigentlich, dass sich im Wettbewerb immer das Beste durchsetzt?
Nein, leider nicht.
Warum nicht?
Weil der Wettbewerb oft verzerrt ist.
Die Antwort merken wir uns für später. Jetzt aber erst einmal herzlich willkommen, liebe Politik-Nerds. Mein Name ist Niklas Kleinwächter und bei mir zu Gast im Podcaststudio vom Rundblick, dem Politikjournal für Niedersachsen, ist heute Heidi Reichinek. Herzlich willkommen auch dir. Schön, dass du wieder hier bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein.
Wieder, denn du warst schon einmal hier im Januar 2022. Damals warst du gerade neu in den Deutschen Bundestag gewählt worden. Die Folge verlinke ich einmal in den Shownotes. Heute bist du aus einem anderen Grund da, denn du hast einen Wettbewerb gewonnen. Ob jetzt verzerrt oder nicht, sei dahingestellt. Aber du hast einen Wettbewerb gewonnen, nämlich unsere Abstimmung zum Aufsteiger des Jahres 2025. Herzlichen Glückwunsch, Gratulation. Und eben vorm Podcast hast du auch schon unseren Preis bekommen.
Ja, ich freue mich sehr. Vielen Dank an alle, die für mich abgestimmt haben. Das ist richtig cool, vor allem, weil ich ja die Erste bin. Das ist ja zum ersten Mal so ausgelobt und da bin ich natürlich schon ein bisschen stolz drauf.
Du hast dich gegen 15 Mitbewerberinnen und Mitbewerber durchgesetzt, die zuvor in einem mehrstufigen Verfahren von der Rundblick-Redaktion aus insgesamt 50 möglichen Aufsteigern des Jahres ausgewählt wurden. Freut dich denn dein Sieg, auch vor allem, wenn du jetzt siehst, dass du gegen jemanden wie Olaf Lies, Gitta Konnemann, Adis Achmetowitsch oder Mareike Wulff, um mal die Nächstplatzierten zu nennen, gewonnen hast?
Nein, ich freue mich einfach, dass ich so viel Unterstützung bekommen habe, aber einige, die du aufgezählt hast und einige mehr, die auf der Liste standen, das sind auch total tolle Menschen, die einen super Job machen und die das genauso verdient hätten. Also von daher ist das jetzt nicht so, ha, ich habe euch geschlagen, sondern eher, hey cool, viele Leute finden das gut, was ich mache oder was wir als Partei machen und das ist natürlich super.
Gewonnen hast du sicherlich auch, weil du unheimlich an Bekanntheit zugelegt hast und vor allem auch in den sozialen Medien unglaublich gut mobilisieren kannst. Das ist jetzt zumindest erstmal meine Vermutung. Über die Strategie oder die Art und Weise, wie du gewonnen hast, darüber reden wir gleich nochmal. Aber vielleicht für die drei Leute, die noch nicht so genau wissen, wer du eigentlich bist, eine ganz kurze Kurzvorstellung. Du bist 1988 im heutigen Sachsen-Anhalt geboren, damals DDR, lebst inzwischen in Osnabrück, warst beruflich in der Jugendhilfe tätig und bist seit 2021 Mitglied des Deutschen Bundestags, warst im vergangenen Bundestagswahlkampf dann Spitzenkandidatin deiner Partei, der Linken, und bist nun gemeinsam mit Sören Pellmann Fraktionschefin. Soweit richtig und hast du Ergänzungen?
Die wichtigste Ergänzung für mich ist, dass ich mich vor allen Dingen mit Kinder- und Jugendpolitik beschäftige. Also als Fraktionsvorsitzende machst du natürlich alles, aber das ist mein Kernthema, weil ich aus dem Bereich komme und natürlich auch mit der Frauenpolitik. Das finde ich noch nicht ganz unwichtig.
Politische Inhalte werden auf jeden Fall auch noch kommen, allerdings wahrscheinlich eher so die große Linie. Aber erst einmal, Aufsteigerin des Jahres bist du nun also. Lass uns zunächst darüber sprechen. Dein Aufstieg hat ja zwei Dimensionen, würde ich sagen. Du selbst bist beruflich aufgestiegen, ich habe es eben gesagt, warst erst Spitzenkandidatin der Linken, nun bist du Fraktionsvorsitzende. Das ist natürlich auch in kurzer Zeit ein ziemlich schneller Aufstieg, muss man sagen. Aber dass die Linke überhaupt wieder im Bundestag sitzt, das hat ja noch am 1. Januar 2025 kaum jemand für möglich gehalten. Insbesondere, weil das Bündnis Sahra Wagenknecht sich damals aus euch herausgelöst, neu gegründet hat. Dennoch habt ihr es geschafft, seid wieder im Deutschen Bundestag vertreten. Wie meinst du denn, ist euch das gelungen?
Ja, Totgesagte leben länger und ich glaube, es gibt viele Puzzlestücke, die für diesen Erfolg verantwortlich sind. Also zum einen haben wir einen neuen Parteivorstand gewählt und neue Parteivorsitzende Ines Schwertner und Jan van Aken, die da wirklich mit einer Energie reingegangen sind, die bemerkenswert war. Wir haben uns alle zusammengesetzt und gesagt, okay, wir lassen uns weder von außen noch von innen kaputt machen. Wir fokussieren uns jetzt auf unser Kernthema soziale Gerechtigkeit. Und wir sagen in jede Kamera immer wieder das Gleiche. Wir wollen den Alltag der Menschen verbessern. Wir wollen zuhören. Wir wollen dafür sorgen, dass die Mieten sinken. Wir wollen dafür sorgen, dass das Leben bezahlbar ist. Und das wiederholen wir, bis wir es selber nicht mehr hören können. Und das ist natürlich angekommen. Während alle anderen über Migration, über Sicherheit debattiert haben, haben wir wirklich das in den Wahlkampf reingetragen, was die Leute uns an den Haustüren mitgegeben haben, an den Infoständen, bei den Debatten, bei denen wir waren. Und ich glaube, das war der zentrale Unterschied. Wir waren vor Ort, wir haben an 100.000 Haustüren geklopft. Wir hatten natürlich auch die Mission Silberlocke, muss man auch ganz klar sagen. Die haben zum ersten Mal wieder für gute Presse gesorgt. Wir haben um Direktwahlkreise gekämpft und die dann auch gewonnen. Und wir haben konkrete Hilfsangebote gemacht, Sozialberatung, Mietwucherrechner, also all das, was wir zusammengefasst haben mit Hoffnung organisieren. Und alle wollen regieren, wir wollen verändern.
Das ist ganz interessant, weil deine Binnenperspektive eine ziemlich andere ist als meine Außenperspektive hier aus Hannover auf euren Wahlkampf. Natürlich sind mir da die Silberlocken aufgefallen, die Mission Silberlocke, du hast sie gerade schon genannt. Da geht es um die drei Herren, Gysi, Bartsch und Ramelow, die gesagt haben, schmeißen wir mal alles in die Waagschale und versuchen Direktmandate zu gewinnen. Mit drei Direktmandaten gibt es dann auch die Linke im Bundestag, auch wenn ihr nicht über die 5%-Hürde kommt. Das war ja die erste Strategie, die die Partei da verfolgt hat. Ne? Oder zumindest ist das die Strategie, die damals groß auch diskutiert wurde zum Jahreswechsel.
Gemeinsam mit den Silberlocken, das möchte ich noch kurz ergänzen, mein Co-Vorsitzender Sören Pellmann, der Linken ja schon mal die Existenz im Bundestag gesichert hat mit seinem Direktmandat, der hat natürlich auch gesagt, ne, er will den Hattrick holen in Leipzig und hat das natürlich auch geschafft. Also auch das war natürlich eine klare Ansage.
Aber jetzt stellst du dein eigenes Licht vielleicht ein bisschen unter den Scheffel. Der Wendepunkt war doch, zumindest wäre das jetzt meine Interpretation, deine Bundestagsrede Ende Januar 2025 und der Widerhall dieser Rede in den sozialen Medien. Oder siehst du das anders? Was würdest du sagen? Welche Rolle hat das gespielt?
Ich sehe das anders. Ich glaube, damit macht man sich das zu einfach. Also da ignoriert man die Arbeit, die wirklich vor Ort von Zehntausenden Genossinnen und Genossen geleistet wurde. Und ich weiß, dass diese Rede natürlich auch viele Menschen berührt hat und auch viele Menschen dazu motiviert hat, sich mal genauer anzuschauen, was macht die Linke da eigentlich? Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Also auch gerade, dass ich in dem Moment die Sorgen und die Angst, die Wut, den Frust der Menschen irgendwie ins Parlament bringen konnte. Aber das ist eben auch wieder nur ein weiteres Puzzleteil. Und deswegen würde ich das jetzt nicht so sehr überhöhen.
Okay, überhören wir es nicht, aber kurz drüber reden möchte ich doch noch. Es ging damals ja um einen Antrag zur Migrationspolitik. Du hast gerade schon gesagt, in der Zeit haben alle über Migration und Sicherheit gesprochen. Es war ein Antrag, den die Union eingebracht hat, auch vor dem Hintergrund dieser Anschläge, die es damals ja gegeben hat über den Jahreswechsel. Einiges Ende 24, glaube Anfang 25 dann auch noch einmal. Und die Union hat ja in Kauf genommen, dass dieser Antrag aufgrund der Zustimmung der AfD-Fraktion angenommen wird. Und so kam es dann auch, zumindest in Bezug auf diesen Entschließungsantrag, auf den du dann ja reagiert hast mit deiner Rede. Was hat dich denn damals so empört? Du hast gerade schon gesagt, du hast Angst und Wut ins Parlament gebracht. Das hat man der Rede angemerkt. Was hat diese Angst und Wut ausgelöst?
Naja, dass zum ersten Mal seit Ende des Zweiten Weltkrieges Mehrheiten mit Rechtsextremen gebildet wurden. Und dass dieser Antrag der Union, der hat ja Migration und Sicherheit auch auf eine Art und Weise verquickt, die einfach unlauter ist. Die hat auch keine Lösung geboten, sondern sie hat halt wirklich einfach Ressentiments geschürt und einfach das, was die AfD schon seit Jahr und Tag verkündet hat, plötzlich in einen Unionsantrag gegossen. Und anstatt wirklich ins Gespräch zu gehen mit den demokratischen Fraktionen und nach Lösungen zu suchen, die auch wirklich sinnvoll sind, wo auch Expertinnen und Experten sagen, ja, das sind Schritte, die man unternehmen kann, hat sie halt diesen populistischen Antrag da reingeschmissen und hat gesagt, uns doch egal, was jetzt passiert. Und ich hatte das Gefühl, es ist ihnen gar nicht bewusst gewesen, was das für eine Tragweite hat, gerade für die Menschen, die schon seit Jahren unter der AfD leiden, also auch unter dem steigenden Rechtsextremismus leiden, weil sie angegriffen werden, weil sie beleidigt werden, weil sie bedroht werden, weil die AfD auch in den Landtagen, aber auch im Bundestag Anfragen stellt, die die Sicherheit der Menschen gefährdet, weil sie an Informationen rankommen, die sie dann weitergeben, die für bestimmte Personen halt einfach problematisch sind. Und dass sie das einfach so durchgezogen haben, das hat mich einfach entsetzt. Und ja nicht nur mich, sondern Millionen Menschen in diesem Land. Ich meine, es gab danach ja auch die riesengroßen Demonstrationen. Und wir waren alle unfassbar geschockt, weil wir sind nicht davon ausgegangen, dass das am Mittwoch passiert. Dann gab es ja die Debatte, dass man unterbricht. Also es gab einen Geschäftsordnungsantrag auf Unterbrechung der Debatte. Das ist eigentlich so ein klassisch bürokratisches Manöver, was man dann macht. Und dann sprechen eigentlich die parlamentarischen Geschäftsführer. Und unserer Christian Görke hat gesagt, nee, hier geht es jetzt gerade nicht um Formalia, hier geht es jetzt wirklich darum, was passiert ist und deswegen musst du jetzt reden. Und da kann man sich natürlich kaum vorbereiten. Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, ich konnte es noch nicht mehr richtig lesen und dann bin ich so zu dem Redepult gelaufen. Die AfD hat gejohlt. Für die war das ja ein Riesenerfolg. Es waren ja die Einzigen, die wirklich profitiert haben. Die Union wirkte eher so desinteressiert. Auch ein bisschen haben das alles ein bisschen verlacht. Und ja, dann ist es halt aus mir rausgebrochen.
Die Union wirkte auf mich auch ein bisschen irritiert über das, was dann passiert war, als hätten sie es nicht kommen sehen.
An dem Tag, glaube ich, war das vielleicht wirklich so, weil da hatten FDP und BSW meines Wissens nach noch angekündigt, sich zu enthalten, sodass es nicht zu einer Mehrheit gekommen wäre. Das war erst am Freitag die große Diskussion, aber naja, dann am Ende kam es halt so. Und mit sowas muss man eben rechnen, wenn man solche Anträge schreibt, die dann an der Stelle für Rechtsextreme ohne Probleme zustimmungsfähig sind. Und dass man dann aber noch, das hat mich am meisten gestört, das habe ich auch in der Rede gesagt, dass man dann noch demokratische Parteien dafür verantwortlich macht, weil die hätten ja auch mitstimmen können. Also das fand ich dann nur noch absurd.
Du hast dann deinerseits zu Widerstand aufgerufen. Deine Rede endete mit auf die Barrikaden. Du hast in einigen Interviews schon gesagt, nein, das stand nicht im Redemanuskript. Das war spontan. Ich frage mich jetzt, gut ein Jahr später, Wie radikal darf denn der Aufstand, der Widerstand werden? Wo ziehst du die Grenze? Ziehst du die Grenze bei Brandanschlägen auf die Stromversorgung?
Grenze bei jeglicher Form von Gewalt. Und als ich im Bundestag gesagt habe, auf die Barrikaden, ging es mir um die Verteidigung der Demokratie, unseres Grundgesetzes und auch des Sozialstaates. Und ich habe ja auch die Hand ausgestreckt Richtung Union und auch FDP, die ja ganz entsetzt waren von dieser Formulierung und habe gesagt, hey, wenn es darum geht, genau das zu verteidigen, von dem ich gerade gesprochen habe, dann erwarte ich, dass wir auf der gleichen Seite der Barrikade stehen und nicht auf entgegengesetzten.
Im weiteren Verlauf, also als es dann im Wahlkampf weiterging und um die Mobilisierung und dann um die Wahl selber, spricht vieles dafür, dass auch viele Wähler, Anhänger, Unterstützer der Grünen dann letztlich die Linke gewählt haben, weil sie in dem Moment die Grünen nicht mehr als eine linke Alternative zu einer Regierungsform vielleicht gesehen haben. Die Grünen waren Teil der Ampelkoalition damals noch, die zerbrochen war zu der Zeit. Glaubst du denn, dass ihr jetzt die damals gewonnenen Wählerschichten, gerade aus dem grünen Milieu, dass ihr die halten könnt, auch wenn die Grünen jetzt in der Opposition stehen?
Also aktuell sieht es sehr danach aus. Wir hatten ja die 8,77%. Jetzt sind wir meistens bei 10 bis 11. Also auch bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg sieht es gut aus. Da sind wir bei 7%, in Rheinland-Pfalz bei 6%. Hier in Niedersachsen bei den Kommunalwahlen wollen wir natürlich flächendeckend mindestens 5% und nächstes Jahr auch in den Landtag einziehen. Also das funktioniert sehr gut. Aber die Frage ist ja, wie erreichen wir jetzt die Menschen, die schon nicht mehr zur Wahl gehen oder die eben auch Parteien wie die AfD wählen? Weil ich finde, das ist die Aufgabe aller demokratischen Parteien, diese Menschen wieder für die Demokratie zu begeistern und zu zeigen, die Politik ist für euch da und es kann sich auch was zum Positiven für euch verändern. Aber ihr müsst mitmachen und ihr müsst Druck machen.
Du wirst ja beschrieben und auch gefeiert als TikTok-Star, als politischer TikTok-Star. Und nicht zuletzt auch, weil dort jenseits der AfD eher wenige Politiker erfolgreich sind. Ich denke, das ist für dich jetzt auch eine Strategie, Wählerschichten zu erreichen, die sich abgehängt fühlen. Aber was meinst du, was macht dich da erfolgreich?
Also ich bin 2021 direkt zu TikTok gegangen, als ich in den Bundestag gekommen bin, weil ich ja Kinder- und Jugendpolitik machen wollte. Und der Grundgedanke war, okay, junge Menschen, diese sogenannten jungen Menschen, sind vor allen Dingen auch auf TikTok, wobei natürlich auch viele andere Menschen da sind. Also müssen wir neben Instagram und neben anderen sozialen Medien, aber eben auch neben solchen Aktivitäten wie Haustürwahlkämpfen bzw. Haustürgesprächen, Infoständen etc., auch zu TikTok. Und der Anfang war noch ziemlich holprig. Das sieht man auch, wenn man sich die Videos anguckt. Da bin ich noch ein bisschen unbeholfen, weil ich dachte, okay, das ist überhaupt nicht mein Medium. Aber es hat sich rausgestellt, ganz banal, wenn man authentisch ist, wenn man mit den Leuten auf Augenhöhe spricht, wenn man einfach sagt, das ist das Problem, das kritisiere ich und das ist meine Lösung, dann kommt das an. Und vor allen Dingen, wenn man Themen aufgreift, die sonst vielleicht nicht so im Zentrum stehen. Also ich hatte am Anfang vor allen Dingen Erfolg, wenn es um Themen ging wie Selbstbestimmung von Frauen, wenn es um solche Themen ging wie Frauengesundheit, aber auch um das Thema Alleinerziehende. Das Thema Rente läuft auch unfassbar gut, gerade bei jungen Leuten. Und ich glaube, da zu zeigen, hey, ich sehe euch und ich versuche auch, eure Themen weiterzutragen, das hat dann dazu geführt, dass wir recht schnell Erfolg hatten, weil ich ja auch schon vor dieser Rede bei TikTok durchaus gute Zahlen liefern konnte, weil wir einfach eine gute Community hatten, die das auch unterstützt hat, die kommentiert hat, die das geliked hat, die das auch geteilt hat, und sonst hätte das so nie funktioniert.
Über die Community können wir jetzt nochmal kurz sprechen, denn wir haben bei Instagram, nicht TikTok, denn bei TikTok sind wir gar nicht. Das ist also da haben wir uns noch nicht vorgewagt, aber bei Instagram ist der Rundblick ja vertreten und dort haben wir mit dem Beitrag, der jetzt deinen Wahlsieg hier verkündet hat, deinen Wahlsieg in unserer Abstimmung, ein kleines bisschen von deinem Hype, deiner Reichweite profitiert. Vielen Dank dafür. Selbst wenn du das nicht selber geteilt haben magst, aber ja, deine Community hat diesen Beitrag verbreitet.
Also, dass ich gewonnen habe, habe ich natürlich geteilt, weil das ist ja eine schöne Sache. Ich habe den Aufruf zu wählen nicht geteilt, weil das fand ich irgendwie nicht fair, weil ich eben diese Reichweite habe und natürlich auch weit über Niedersachsen hinaus. Und es ging ja konkret um die Frage, wen sehen die Niedersächsinnen und Niedersachsen als Aufsteigerin oder Aufsteiger des Jahres? Und deswegen habe ich mich da zurückgehalten, aber als das Ergebnis dann feststand, kann man das natürlich schon mal zeigen.
Also hast du diesen Wettbewerb nicht aktiv verzerrt. Dafür danken wir. Das ist vielleicht ein Gütezeichen, auch wenn wir natürlich uns immer mehr über noch mehr Reichweite freuen würden. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Ich möchte nochmal auf die Kehrseite zu sprechen kommen, denn du kommst da gut an. Viele finden gut, was du machst, mögen deine Videos auch. Wir haben jetzt allein mit diesem einen Beitrag aber auch vielleicht einen kleinen Einblick bekommen darin, was die Schattenseite dieses ganzen Unterfangs ist. Tagelang Hass und Hetze, Kommentare, unterste Schublade. Ich hatte das große Vergnügen, das dann eine Woche lang immer wieder eigentlich im Stundentakt durchzulesen und zu sortieren in muss man melden, muss man vielleicht im Blick behalten, muss man vielleicht auch löschen, weil es da gar nicht mehr stehen sollte, und kann man laufen lassen, denn manche Sachen muss man ja vielleicht auch einfach aushalten, andere wiederum auch nicht. Du hast an anderer Stelle schon einmal berichtet in anderen Interviews, die ich jetzt gelesen habe, dass dir das ständig so geht. Kannst du einmal berichten. Was passiert dir da so und wie geht man damit um? Denn ich fand es unfassbar unangenehm und es betraf ja nicht mal mich persönlich.
Ja, also genau das, was du gerade beschrieben hast. Da sind unfassbar viele Kommentare, die beleidigen, die auch konkrete Drohungen enthalten. Da muss man dann schauen, was löscht man, was meldet man. Das finde ich auch total wichtig, dass man das nicht einfach so stehen lässt. Das ist bei uns teilweise gar nicht mehr zu überblicken, weil es einfach auch so viele Kommentare sind. Aber ich muss auch zugeben, ich lese das dann auch gar nicht mehr alles. Also ich schaue da immer mal regelmäßig rein, weil es gibt ja auch viele positive Kommentare. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Aber man darf sich davon, glaube ich, nicht zu sehr unter Druck setzen lassen, weil ich weiß, da sind auch einige Bots dabei. Da sind manche Accounts, die nichts anderes machen, den lieben langen Tag, als genau solche Kommentare zu verfassen. Und das Ziel ist natürlich, die Menschen zum Schweigen zu bringen. Es geht ja nicht nur mir so. Es geht ja gerade Frauen oder queeren Personen so, Menschen mit Migrationshintergrund. Also alle, die halt irgendwie nicht so richtig gehört werden sollen. Ja, die versucht man ja mundtot zu machen und das... Da mache ich nicht mit. So. Und ich habe natürlich das große Glück, ich habe ein Team im Hintergrund, das mich unterstützt. Ich habe Leute, bei denen ich mich auch mal auskotzen kann oder ausheulen kann und sagen kann, oh, mir wird das gerade alles zu viel. Und deswegen ist es so wichtig, und das sage ich auch immer, wenn ich Veranstaltungen mache, ne? Bildet Banden, also sucht euch Leute, die euch unterstützen können. Ihr müsst das alles nicht alleine schultern und nehmt euch auch mal einen Schritt zurück, wenn es gerade zu viel wird. Dann werft das Handy halt in die Ecke, ist sowieso manchmal ganz gut. Und seid füreinander da. Aber das ist, glaube ich, so das Allerwichtigste.
Seid füreinander da, bildet Banden, aber in dem Sinne, dass man einander unterstützt, emotional vielleicht. Hast du noch andere Ansätze, wie man damit umzugehen hat? Also meldet ihr Beiträge, bringt ihr sie zur Anzeige? Rätst du das wiederum anderen, das zu machen, wenn sie derartige Hasskommentare, die ja manchmal auch in Richtung von Mordfantasien gehen? Also muss man da härter gegen vorgehen? Muss man es zur Anzeige bringen? Hast du Erfahrungen gemacht damit, wie Instagram damit umgeht oder TikTok damit umgeht, wenn du Sachen meldest?
Also erstmal finde ich, man muss absolut reagieren, das melden und löschen, weil das Internet ist kein rechtsfreier Raum und das müssen diese Leute auch begreifen. Anzeigen, das mache ich eher dann, wenn es wirklich konkrete Bedrohungen sind, jetzt nicht unbedingt bei Beleidigungen. Das Problem ist einfach, das wird jetzt niemanden überraschen, dass diese Anzeigen oft im Sand verlaufen, weil die Leute dahinter nicht ermittelt werden können. Und auch die Plattformen, sei es jetzt Instagram, sei es jetzt X oder TikTok oder egal, welche man aufzählt, die reagieren viel zu wenig. Also wenn man da was meldet, wird es dann eben oft nicht gelöscht, das reicht nicht aus, es guckt keiner richtig drauf und das ist eben so ein bisschen das Kernproblem. Ja? Also wir müssen eigentlich ganz klare Regularien schaffen. Es gibt ja den Digital Service Act auf Europaebene, der auch bestimmte Sachen vorschreibt, die einfach nicht umgesetzt werden. Wir brauchen ja auch mehr Unterstützung für Betroffene, wie es zum Beispiel Hate Aid liefert, die ja jetzt gerade in den USA total unter Feuer stehen, weil sie eben Menschen unterstützen dabei, ihre Rechte zu verteidigen, ja? Und eben genau das alles nicht hinzunehmen. Das ist ja wirklich komplett abstrus. Aber deswegen ist es eben so wichtig, sich davon nicht einschüchtern zu lassen und lauter statt leiser zu werden, weil das ärgert die am meisten.
Kurz zur Erklärung, Hate Aid ist ein Verein, eine NGO, könnte es man vielleicht nennen, die Beistand liefert, wenn man im digitalen Raum angefeindet wird, also Hasskommentare, aber in massiver Form erntet. Die werden wiederum ja jetzt kritisiert aus den USA, weil es als Form der Einschränkung der Meinungsfreiheit angesehen wird, oder?
Ja, weil scheinbar in den USA mittlerweile der Gedanke vorherrscht, dass Beleidigung und Bedrohung Teil der Meinungsfreiheit sind. Und das ist einfach nicht so. Also ich meine, das ist ja eine Debatte, die wir hier die ganze Zeit führen, auch mit Blick auf Medien. Und für mich ist da eben die klare Grenze, wenn Leute angegriffen und bedroht werden. Und ich glaube, da sollten wir uns auch alle einig sein. Und deswegen ist es natürlich auch immer so eine Sache, ne? Wenn man da allein auf weiter Flur steht und vielleicht auch als Kommunalpolitikerin oder als Aktivist unterwegs ist, dann hat man nicht so dieses Netz und diesen Rückhalt, den ich habe. Also ich habe natürlich eine viel größere Masse an Hass, die auf mich einprasselt, ja, aber ich habe auch andere Strukturen und ich finde es eben viel wichtiger, die Leute, die vor Ort für die Demokratie kämpfen, ja, die Zivilgesellschaft, dass die unterstützt und geschützt werden.
Meinst du, dass man da in Deutschland gesetzgeberisch tätig werden muss?
Also es sind eben wirklich vor allen Dingen die Fragen, wie kann ich Sachen melden, wie wird das verfolgt, wie komme ich an die Leute ran und eben wirklich auch diese Plattformen, die das ermöglichen, denen da klare Grenzen aufzuzeigen. Also es war jetzt so, dass die Europäische Union beispielsweise X, beziehungsweise Elon Musk, das kann man jetzt halten, wie man will, ein Bußgeld aufgedrückt hat, weil er das eben nicht macht. Und dann gab es ja diesen Riesenskandal, ne, wo man gesagt hat, die Europäische Union mischt sich ein und so weiter. Nein, die setzt einfach geltendes Recht durch. Also das ist wirklich das absolute Mindeste. Dafür ist die Europäische Union gemacht, dass sie die Menschen, die da leben, auch wirklich schützt vor solchen Angriffen. Also von daher ist da, glaube ich, eine ganze Menge Luft nach oben, aber wir brauchen halt vor allen Dingen auch mehr Prävention, mehr Unterstützung, mehr Schulung auch im Bereich Medienkompetenz. Also dass auch Menschen wissen, wie können sie damit umgehen, dass auch bei der Polizei Leute wissen, okay, wie kann ich das sichern, wie kann ich dann dem auch nachgehen? Weil ich meine, gerade bei der Polizei, da landen so viele Aufgaben, so viele Themen, ja, da muss man für alles irgendwie Experte oder Expertin sein. Das kann gar nicht funktionieren. Das heißt also, auch da braucht es auf verschiedenen Ebenen einfach eine bessere Vernetzung und eine bessere Unterstützung.
Nochmal zurück zur Strategie, über TikTok Politik zu verkaufen. Das ist ja das, was du da eigentlich machen möchtest. Du hast in einem Interview gesagt, euer Erfolg kommt auch daher, dass ihr das Politikerdeutsch runterbrechen könnt, dass ihr euch da sehr früh sehr viel Mühe gegeben habt. Meine Frage, wie einfach darf Sprache denn werden?
Ich finde, wenn man was verstanden hat, dann kann man das auch kurz und bündig und einfach erklären. Sonst hast du es einfach nicht verstanden. So, jetzt ist es natürlich so, dass alles das, was ich auch sehr kurz und knapp darstelle, auf Fakten beruht. Ich kann alles belegen. Ich kann Studien dazu liefern. Ich kann Artikel liefern. Ich kann unsere Papiere nachliefern. Man kann ja auch Links und Quellen angeben. Das machen wir auch. Und Leute, die sich dafür interessieren, können das dann nachprüfen, aber können sich auch tiefer informieren. Aber wir müssen ja einfach bedenken, die Menschen sind wirklich ziemlich belastet und beschäftigt mit ihrer Erwerbsarbeit, aber auch mit Pflege- und Sorgearbeit. Die haben eine ganze Menge zu tun. Die sind nicht 24 Stunden am Tag irgendwie empfänglich für Politik und auch nicht 7 Tage die Woche, was auch vollkommen vernünftig und richtig ist. Und wenn die dann irgendwie ja abends auf dem Sofa oder auf dem Weg zurück von der Arbeit irgendwie am Handy mal schauen und sich was zur Politik angucken, dann sollte das vielleicht so sein, dass sie auch interessiert und dass sie auch merken, okay, das hat was mit mir zu tun.
Die Art und Weise, wie Politiker sprechen, ist ja immer mal wieder Thema. Ich denke da an Ricarda Lang, die, als sie zurückgetreten ist, als Grünen-Vorsitzende gesagt hat, ich habe mich am Ende selber nicht mehr verstanden, als ich Interview-Statements gegeben habe. Und jetzt kriegt sie es ja auch hin, das ziemlich präzise, auch sehr gut noch bei X, in sehr kurze Botschaften zu packen, was sie ausdrücken möchte. Ist das allgemein ein Politikerproblem, dass man sich nicht mehr gut ausdrücken kann, nicht mehr so sprechen kann, dass die Menschen einen verstehen?
Das ist schwierig. Also ich glaube, das Grundproblem ist, dass man in der Politik immer das Gefühl hat, man muss jetzt besonders komplizierte, lange Sätze formulieren mit ganz vielen Fachwörtern, damit alle denken, wie unfassbar klug man ist. So, weil man will ja auch beweisen, dass man diesen Posten verdient hat und dass man irgendwie was kann. Aber ich finde halt, komplizierte Sprache zeigt nicht, dass du irgendwas gut kannst, sondern dafür braucht es beispielsweise Erfahrungen aus diesen Bereichen. Ja? Also ich meine, der Bundestag ist ja einfach so zusammengesetzt, dass er die Gesellschaft nicht abbildet. Also wir können damit anfangen, dass wir nicht mal ein Drittel Frauen haben. Wir können aber auch schauen, aus welchen Berufen kommen die Leute. Ja, kaum jemand aus Pflege oder aus dem sozialen Bereich, weniger aus dem Handwerk, aus der Industrie. Uns fehlen die Leute mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen. Und die braucht es alle, weil deren Lebensrealität sonst einfach nicht stattfindet. Und dafür braucht es eben auch eine entsprechende Ansprache und einfach klare Aussagen, was jetzt wie wo eigentlich läuft. Natürlich muss ich auch manchmal ein bisschen drumherum formulieren. Das ist halt einfach so. Aber es macht ja auch irgendwie gar keinen Spaß. Also wenn ich mich hinter irgendwelchen Formulierungen verstecken muss. Ich meine, manche Sachen sind natürlich nicht so einfach. Ne? Aber ich finde, den Kompass, den man hat, den kann man einfach erklären, wie das dann im Detail ausgestaltet ist. Das ist nochmal eine andere Frage.
Je knapper, je reduzierter, vielleicht auch je pointierter ein politisches Statement ist, desto größer ist ja der Verdacht, dass es doch irgendwie populistisch wird. Will es gar nicht jedem, der sich gut und knapp ausdrücken kann, unterstellen, dass es populistisch ist. Aber für mich ist ein bisschen die Frage, wann es ins Populistische kippt, im Realen und im Digitalen, in beiden Welten. Und ich möchte über Populismus als Strategie ein bisschen sprechen. Denn wir erleben ja seit Jahren, dass wir einen harten Populismus von rechts haben, der ziemlich erfolgreich ist. Und in den USA zumindest erlebt man jetzt sehr stark die Debatte, die in der Demokratischen Partei geführt wird, ob nicht die richtige Antwort auf Populismus von rechts, da jetzt der Trump-Populismus, der MAGA-Populismus, ein Populismus von links sein müsste. Es gibt da den Gavin Newsom, der ja das wirklich als Strategie ausgegeben hat und jetzt innerhalb seiner eigenen Partei das verhandeln muss. Glaubst du oder ist es auch deine Antwort zu sagen, wir brauchen einen Populismus von links?
Also erstmal finde ich, wenn man Sachen einfach darstellt, dann hat man auch die Verantwortung, sie faktenbasiert darzustellen. Und das ist der große Unterschied, den ich da sehe. Weil wenn ich rechtsextreme Videos sehe, ja, Videos von der AfD beispielsweise, dann wird da gelogen ohne Ende. Das interessiert schon keinen mehr. Dann werden da Verknüpfungen und Verbindungen gezogen, die einfach nicht legitim sind. Dann werden da einfach Sachen erfunden und irgendwelche Bilder hinterlegt. Das ist komplett an der Realität vorbei. Und das ist der große Unterschied. Und ich meine, wir können jetzt in die Exegese gehen, was Populismus eigentlich vom Wort her bedeutet. Ja, dass man ein Volk im Mittelpunkt hat und dieses muss man vor Feinden bewahren. Und deswegen fokussiert man sich sozusagen auf dieses Volk. Das hat ja mit links sein und mit linken Argumenten und Konzepten überhaupt nichts zu tun. Jetzt wird dieses Wort natürlich eben auch immer als Synonym verwendet für einfache Sprache. Und dabei bleibe ich eben. Es muss einfach verständlich sein, weil ich denke immer dran, ich habe in bestimmten Bereichen wirklich Ahnung. Ja, aber ich habe in verdammt vielen Bereichen auch gar keine Ahnung. Und dann bin ich froh, wenn mir das jemand einfach erklären kann, weil ich eben keine Zeit habe, mich da ewig reinzulesen. Ein Beispiel, ich habe mal in der letzten Wahlperiode im Umweltausschuss Ralf Lenkert, unsere Koryphäe, vertreten und die hat mir dann so einen Sprechzettel hingelegt, wo ich mir dachte, okay, ich verstehe ungefähr jedes zweite Wort, jetzt gucke ich mal, was ich da raushole. So, also ich meine das nicht irgendwie abwertend oder ähnliches, wenn ich sage, wir müssen einfach sprechen. Ich meine das auch, weil das für mich beispielsweise auch total hilfreich ist in diesem Fall.
Dann kann man natürlich sagen, dass es eine Ausdifferenzierung gerade ja auch in der Arbeit der Ausschüsse gibt, gerade weil die Welt nicht ganz so einfach ist und weil wir dann wiederum dort ja Experten haben, die das schon gut machen. Und vielleicht muss ja gar nicht alles einfach verstanden werden, oder?
Nee, aber Ich kann einfach sagen, ich will bezahlbaren Wohnraum. Bumm. So, dann sage ich, ich will einen Mietendeckel und ich will Investitionen in den sozialen Wohnungsbau und ich will dafür sorgen, dass wir in diese Richtung gehen. So, und dann kann ich natürlich auf der nächsten Ebene sagen, das bedeutet aber zum Beispiel konkret, dass wir uns in den Kommunen mit Zweckentfremdungssatzungen beschäftigen, dass wir uns damit beschäftigen, wie wir Mietwucher besser sanktionieren können und so weiter und so fort, dass wir uns mit Bodenspekulationen beschäftigen etc. Aber erstmal ist ja das Grundthema bezahlbarer Wohnraum. Das kann ich ja recht einfach sagen. Und dann dekliniere ich es durch. Für die, die es interessiert und die sich damit auch konkreter beschäftigen. Und für alle anderen ist eben schon mal klar, okay, in die Richtung soll es gehen. Und sie haben da auf jeden Fall Konzepte. Und wenn ich nachfrage, dann liefern sie auch.
Ihr bei der Linken habt euch ja ganz genau den Soran Mamdani angesehen, den neuen Bürgermeister von New York. Deine Parteivorsitzende ist auch extra nach New York gefahren, um sich den Wahlkampf ein bisschen anzugucken. Was meint ihr denn, von ihm lernen zu können?
Ich glaube, das ist so ein Geben und Nehmen, weil wir haben ja schon im Wahlkampf, also im Bundestagswahlkampf, ganz klar die Themen bezahlbarer Wohnraum und bezahlbares Leben in den Fokus gesetzt. Und das war ja bei Soran Mamdani ähnlich. Ja? Also er hat ja ganz klar gesagt, New York muss für alle da sein und wir fordern eben bezahlbaren Wohnraum, wir fordern kostenfreie Kinderbetreuung und kostenfreie und schnelle Busse. So, also das sind wirklich konkrete Punkte, an denen man dann arbeiten kann. Und das haben wir uns natürlich auch wiederum angeschaut und gesagt, okay, wir müssen diesen Weg weitergehen. Und eben auch konkret sagen, was wollen wir denn ändern? Wenn wir sagen, wir wollen, dass die Lebensmittel bezahlbar sind, dann ist unser Vorschlag beispielsweise, die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel zu streichen, weil das vor allem niedrige und mittlere Einkommen entlastet. Das macht einen Unterschied im Portemonnaie, das kommt bei den Leuten an. So, und das kann man umsetzen, ohne Probleme. Ich finde, wir mussten uns das gar nicht so sehr abschauen. Ich habe das auch öfters gelesen und das haben auch einige Genossinnen und Genossen von mir immer gesagt. Aber ich finde, wir haben die Richtung auch schon eingeschlagen, als wir eben diesen Bundestagswahlkampf geführt hatten. Wir haben jetzt aber nochmal gesehen, dass es wirklich ein Weg ist, der gut funktioniert, eben auch sogar in New York, ja, also quasi im Herzen des Kapitalismus in den USA. Also ich sage immer, if you can make it there, you can make it anywhere. Ne? Das ist ja dieser schöne Satz dazu. Also zeigt es doch, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und das ist nochmal auf jeden Fall eine Bestätigung.
Lass uns nochmal über die Performance der Linken im vergangenen Jahr im Bundestag sprechen.
Ja, ausgezeichnet war die.
Ja, sie war vor allem, was mich an manchen Stellen überrascht hat, sehr staatstragend. Dafür, dass man euch doch unterstellt, sehr systemstürzlerisch unterwegs zu sein. Auch darüber können wir gleich nochmal reden. Ich meine, ihr habt Friedrich Merz in bestimmten Situationen unterstützt. Zum Beispiel, okay, lass mich kurz meine beiden Beispiele nennen und dann kannst du das widerlegen. Als es das Chaos um die Kanzlerwahl gab, habt ihr möglich gemacht, dass dann halt die Abstimmung doch sofort noch an, also die zweite Wahl gleich an diesem Tag noch durchgeführt werden kann. Es gab auch Unterstützung bei der Wahl von Verfassungsrichtern. Ich hätte jetzt gefragt, warum eigentlich? Du sagst aber, habt ihr gar nicht.
Nö, weil es ging nicht darum, Merz zu unterstützen und auch nicht darum, staatstragend zu sein. Es ging darum zu entscheiden, was ist für die Menschen im Land jetzt das Richtige. Und als es um die Kanzlerwahl ging, war klar, okay, Merz ist im ersten Wahlgang durchgefallen, was ja schon peinlich genug war. Was wäre passiert, hätten wir diesen zweiten Wahlgang nicht ermöglicht? Dann wären 3 Tage lang, ja, hätten wir Chaos gehabt. Wer hätte davon profitiert? Die AfD, weil das ist die einzige Partei, die von sowas profitiert. Die hätte sich da die ganze Zeit aufgespielt, ne? Die demokratischen Fraktionen bekommen das nicht hin und so weiter und so fort. Und dann haben wir gesagt, okay, wir ermöglichen den zweiten Wahlgang. Wir wollen jetzt Gewissheit, kriegt er das hin oder eben nicht. Außerdem wollten wir 2-mal am Tag Nein zu Merz sagen. Das war auch gar nicht mal so schlecht. Und das war das, woran wir uns orientiert haben. Und ich finde bis heute, dass es die richtige Entscheidung war. Und Angela Merkel war oben auf der Tribüne. Ich dachte, vielleicht holen sie die ja nochmal. Das wäre für uns alle besser gewesen. Aber haben sie nicht gemacht. Es hat im zweiten Wahlgang geklappt. Aber daran haben wir uns orientiert. Nicht daran, ob das jetzt für die Union gut oder schlecht ist. Die hatten an dem Tag sowieso komplett verloren. Und das Gleiche war auch bei der Wahl der Richter bzw. Richterin so. Also diese Schmutzkampagne gegen Frau Brosius-Gersdorf, das war ja wirklich, also sowas habe ich selten erlebt. Und dass die Union da auch noch aufgesprungen ist, das ist wirklich erbärmlich. Aber die Frage ist doch, wer profitiert davon, wenn das Bundesverfassungsgericht nicht voll besetzt ist? So, und auch da haben wir uns die Kandidierenden angeschaut und haben gesagt, okay, da können wir mitgehen, da geben wir das frei. Und so haben wir dafür gesorgt, dass das Bundesverfassungsgericht auch voll besetzt ist. Und falls es jetzt auch gleich kommt beim Thema Rente, war es natürlich genauso. Ja? Natürlich ist dieses Rentenpaket bei weitem nicht ausreichend. Wir wollen ein Rentenniveau von 53%. Das ist wirklich das absolute Minimum. Ja? Und wir brauchen auch ein Rentensystem, das alle Erwerbstätigen einzahlen. Aber wir werden doch nicht zugucken, ja, wenn die Union dieses 48% Rentenniveau, was sowieso schon viel zu wenig ist, auch noch unterlaufen will. Da ganz im Ernst, dass diese junge Gruppe da plötzlich so rebellisch aufgetreten ist, das glaubt doch keiner wirklich. Das war doch geplant, weil die Union versucht hat, das auszuhebeln. Und da haben wir halt gesagt, okay, das lassen wir euch aber nicht durchgehen. Wir enthalten uns. Dann habt ihr die Möglichkeit, auch mit einer geringen Anzahl das durchzukriegen. Und da sind sie dann natürlich panisch geworden, weil um Gottes Willen, ne? Die Union kriegt ein Gesetz nur mit Hilfe der Linken durch. Das wäre das größte Drama gewesen. Der wäre in Spanien aber sofort weg vom Fenster gewesen, was auch gut gewesen wäre. Aber man kann nicht alles haben. Am Ende hatten sie ihre Kanzlermehrheit. Und wir konnten klar sagen, wir haben dafür gesorgt, dass es 21 Millionen Rentnerinnen und Rentnern nicht noch schlechter geht.
Du machst es sehr an konkreten Inhalten fest, das verstehe ich, aber im Großen habt ihr ja eben das System, das bestehende System dieser Bundesrepublik und das parlamentarische System in diesem Bundestag gestützt, gestärkt. Und trotzdem stellte ja eine Systemfrage, ich sage mal eine Systemfrage, denn nicht die Systemfrage. Was genau stört dich denn an dem, wie Deutschland aktuell verfasst ist? Und was würdest du anders machen, wenn du könntest?
Ja, wir stören uns ja am Wirtschaftssystem. Ich finde, das ist der große Unterschied, den man immer gerne mal versucht zu verwischen. Wir sind alle überzeugte Demokratinnen und Demokraten. Aber wir sagen eben, das Wirtschaftssystem, so wie es jetzt ist, ist nicht für die Menschen da. Und da müssen wir ran. Und da sagen wir eben, da müssen wir einmal an das Thema Verteilung. Ja, also wir sehen ja, wie massiv die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht in diesem Land. Und wir müssen auch an das Thema öffentliche Daseinsvorsorge. Also es gibt Fragen wie zum Beispiel Wohnraum, wie zum Beispiel die Versorgung mit Energie, mit Wasser, wie aber auch zum Beispiel Bildung oder den öffentlichen Nahverkehr. Das gehört in öffentliche Hand, weil wenn man es privat organisiert, dann orientiert sich das eben nicht am Menschen. Ja, also ich meine, da können wir doch alle irgendwie die Beispiele an unseren Händen abzählen. Wir sehen das bei der Bahn zum Beispiel. Ja, also da werden immer mehr Bahntrassen abgebaut. Wir müssen aber eigentlich welche aufbauen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Busse auch wieder ins Dorf fahren und zwar auch zu späten Stunden, ja, dass die Leute halt wirklich auch umsteigen können. Es geht aber nicht, wenn ich sie gewinnorientiert nur organisiere. Und das ist der Punkt, der uns stört und an den wir ran wollen. Weil diese Ungerechtigkeiten auch, ja, die werden ja immer schlimmer. Und da muss man doch irgendwann mal ran. Mehr wollen wir gar nicht.
Mehr wollt ihr gar nicht. Du möchtest, dass die öffentliche Daseinsvorsorge vom Staat geleistet wird, ohne dass es marktwirtschaftlich organisiert sein muss, dass es am Markt wirtschaftlich organisiert sein muss, dass es ein Gewinnstreben haben muss. Verstehe ich soweit? Du möchtest aber eigentlich den demokratischen Sozialismus, oder?
Naja, wenn man sagt, man will, dass diese Ungerechtigkeiten, diese Ungleichheiten, ja, diese Verteilungsungerechtigkeiten, dass die wirklich bekämpft werden und dass wirklich die öffentliche Daseinsvorsorge in öffentliche Hand kommt, dann muss man sagen, dass das mit dem Kapitalismus, so wie er jetzt existiert, nicht funktionieren kann. Und deswegen sagen wir, ja, wir wollen den demokratischen Sozialismus, aber er soll demokratisch sein. Also das ist mir einfach ganz wichtig. Wir wollen nichts an diesem politischen System ändern, sondern am Wirtschaftssystem. Und wie gesagt, es wird halt immer gerne irgendwie zur Seite gewischt, aber das ist ein massiver Unterschied zu einer Partei beispielsweise, die wirklich unser Grundgesetz und unsere Demokratie abschaffen will.
Du hast in einem Interview gesagt, die DDR, das war kein Sozialismus. Was war das denn? Was meintest du damit?
Für mich ist die DDR nicht der Sozialismus, an dem ich mich orientiere. Also das habe ich dann auch sehr, sehr klar gesagt. Also weil wir werden ja immer wieder mit diesen Sozialismusfragen konfrontiert. Das steht übrigens auch bei der SPD im Programm. Die werden nie gefragt, aber ist okay. Für mich ist ganz klar, ich will nie wieder dahin zurück, wo die DDR mal war. Also wir haben auch als Partei klar mit diesem System gebrochen. So. Und aus gutem Grund, weil wir es halt auch erlebt haben. Diese ganzen Fantasien, die ich teilweise irgendwie mitbekomme, dass man das wieder aufleben lassen soll, das ist doch vollkommener Wahnsinn. Das will niemand von uns. Ja, und deswegen sage ich ganz klar, das nicht. Aber ich will eben, und ich sage es nochmal, Verteilungsgerechtigkeit und öffentliche Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand. Ich glaube, auch die demokratischen Sozialisten in Amerika haben eine andere Sozialismusdefinition als wir hier. Also es ist total spannend, wie Begriffe auch verwendet werden.
Über einen Begriff können wir vielleicht jetzt noch einmal reden. Vielleicht war das das Stichwort, das ich da aufgreifen kann. Nämlich den Begriff des Antisemitismus. Das ist ja auch ein großes Konfliktthema innerhalb der Linken. Ihr habt jetzt auf eurem Parteitag einen Beschluss gefasst, der, wenn ich das richtig verstanden habe, sinngemäß sagt, nur weil man Israel kritisiert, ist man kein Antisemit. Aber es gibt doch, würdest du mir dazu stimmen, ein Antisemitismusproblem in der Linken, weil der Staat Israel ja doch von einer nicht geringen Anzahl in Frage gestellt wird, immer wieder, und auch der Schutz des jüdischen Lebens nicht die oberste Priorität genießt.
Also zuallererst mal, Palästina-Solidarität ist kein Antisemitismus. Aber ja, wir haben in der gesamten Gesellschaft ein Antisemitismusproblem und damit auch in der Linken. Wir sind ja keine besseren Menschen. Also das muss man anerkennen. Und Aufgabe der Linken ist es auf der einen Seite zu sagen, wir brauchen eine Zwei-Staaten-Lösung. Wir müssen uns mit den Menschen in Palästina solidarisieren und das, was da passiert, konkret benennen als Völkermord, denn das ist es. Und das bedeutet auf der anderen Seite, wir müssen uns gegen jeden Antisemitismus hier und überall einsetzen. Das sind für mich zwei Seiten der gleichen Medaille. Das bedeutet es für mich, links zu sein, an der Seite der Menschen zu stehen und bei allem auch das gleiche Maß anzulegen. Und ich möchte auch nochmal betonen, dass wir das bei unserem Beschluss, den wir beim Parteitag in Halle gefasst haben, auch genau so niedergeschrieben haben, der von einer überwältigenden Mehrheit auch so getragen wurde. Also das ist für uns klarer Konsens. Natürlich gibt es immer wieder Diskussionen, es gibt Debatten, da passiert auch eine ganze Menge in der Partei, was man außen gar nicht so mitbekommt, wie man sich über die Sachen nochmal austauscht. Aber ich finde es halt auch wirklich sehr problematisch, dass wir immer in eine Ecke gestellt werden, in die wir einfach nicht gehören. Also da verwehre ich mich auch.
Also du würdest sagen, die Linke hat in ihren eigenen Reihen kein Problem mit Antisemiten?
Wir haben, genau wie die gesamte Gesellschaft, auch bei uns Antisemitismus. Ich sage es nochmal, also es wäre vermessen, sich hinzustellen und zu sagen, das gibt es in der Linken nicht. Ja, das gibt es in allen Parteien, auch die, die sich als sogenannte Parteien der Mitte immer generieren wollen. Und das ist eben genau das Problem. Wir müssen diese Menschenfeindlichkeit, sei es Antisemitismus, sei es Rassismus, sei es Sexismus, sei es alles, was da irgendwie reingehört, das müssen wir gemeinsam bekämpfen. Das ist vollkommen klar und das ist auch unser Ansinn.
Labour in Großbritannien hatte ein Antisemitismusproblem in den eigenen Reihen. Sie haben es selber so benannt, haben aber auch nicht aufgeräumt nach der Ära von Jeremy Corbyn. Findest du, dass so etwas sein müsste, dass man klarer sagen müsste, wir grenzen uns von den Antisemiten, die wir in den eigenen Reihen haben, ab und sagen, die haben in unserer Partei nichts zu suchen. Und jetzt sag nicht, die anderen haben es ja auch, sondern jetzt über eure Partei gesprochen.
Es gibt in Parteien Möglichkeiten, vor eine Schiedskommission zu gehen und die entscheidet dann, ob die betroffenen Leute in irgendeiner Form gegen die Grundwerte der Partei verstoßen haben. Das sind unabhängige Organe und da gehört das auch hin. Aber ich möchte nochmal betonen, dass uns an vielen Stellen Antisemitismus unterstellt wird, wo ich ganz ehrlich sage, das sehe ich so nicht. Nur weil man sich für Palästina einsetzt, weil man das benennt, was da passiert. Ich sage es nochmal, diesen Völkermord, weil man ganz klar sagt, dass Netanyahu Kriegsverbrechen begeht. Ja, ich meine, in dieser Regierung sind Leute, die sich selber als Faschisten bezeichnen. Nachdem einige europäische Staaten gesagt haben, wir wollen Palästina anerkennen, haben die gesagt, wir werden mit unseren Siedlungsbewegungen dafür sorgen, dass es keinen Staat mehr gibt, den ihr anerkennen könnt. Also das sind doch alles Fakten. Ja, und dass da sofort Antisemitismus gerufen wird, das finde ich, ist ein Teil des Problems. Also wenn es Antisemitismus bei uns gibt, dann gehen wir dagegen vor. Gegen den es gibt, gehen wir auch vor. Aber es wird so getan, als sei das bei uns irgendwie virulent und das ist einfach nicht so.
Kommen wir zurück in die Bundesrepublik. Wir befinden uns gerade in einem kleinen Superwahljahr. Vor uns liegen viele Landtagswahlen, auch Kommunalwahlen. Du hast schon gesagt, du bist jetzt noch viel unterwegs in der Republik, weil du Wahlkämpfe deiner Partei unterstützt. Mal eine perspektivische Frage. Kannst du dir vorstellen, dass künftig die CDU und die Linke Teil ein und derselben Landesregierung werden, weil es notwendig wird, um eine Regierung zu bilden, an der nicht die AfD beteiligt ist?
Ich glaube, die Union und die Linke verbindet ziemlich wenig und deswegen kann ich mir das sehr schwer vorstellen. Aber ich sage auch ganz klar, und das haben wir schon immer gesagt, wir sind bereit, mit allen Demokratinnen und Demokraten zu sprechen, wenn es darum geht, diese Demokratie zu verteidigen und das Beste für die Menschen zu erreichen. So, und da kann man sich auf die Linke verlassen. Ob man sich da auf die Union verlassen kann, da bin ich mir nicht so sicher.
Die Union hat ja diesen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der AfD auf der einen Seite, mit der Linken auf der anderen Seite. Kannst du das nachvollziehen?
Natürlich nicht, aber das ist eben die Union, da fliegen die Hufeisen meistens ziemlich tief und es ist natürlich ein Versuch, sich irgendwie als Partei der Mitte darzustellen, auch wenn man das schon lange verloren hat, beziehungsweise die politische Mitte auch schon gar nicht mehr bei der Union ist. Also ich sage immer, die Union muss am Ende wissen, ob sie auf der richtigen Seite der Geschichte steht und wie gesagt, wir sind da sehr klar und ich finde es auch ehrlicherweise ein bisschen lächerlich. Wir sehen ja auf kommunaler Ebene, dass Union und Linke zusammenarbeiten, wir sehen es auch auf Landesebene, also in Sachsen wäre ohne die Linke der Haushalt nicht zustande gekommen, auch in Sachsen-Anhalt gibt es Gespräche, also das ist halt wirklich, was wohinter man sich als Union versteckt. Aber das muss die Union mit sich klären.
Du hast die kommunale Ebene angesprochen. Hier in Niedersachsen haben wir in diesem Jahr Kommunalwahlen. Ist noch ein bisschen hin, aber langsam geht's los. Wo rechnet sich die Linke denn gute Chancen aus?
Flächendeckend. Also flächendeckend 5% ist schon unser Ziel. Natürlich wissen wir, dass wir in den großen Städten momentan besser dastehen, klar. Aber unser Ziel ist es ja, flächendeckend mit 5% reinzukommen und auch überall Leute in den Räten zu haben, möglichst natürlich in Fraktionsstärke.
Schwerpunkte wollt ihr nicht setzen?
Das ist natürlich auch kommunal sehr unterschiedlich bei Kommunalwahlen, das ist ja klar. Ne? Aber gerade mit Blick auch auf die Landtagswahlen im nächsten Jahr werden natürlich Schwerpunkte sein, bezahlbares Wohnen. Ja? Also beispielsweise in der landesweite Wohnungsbaugesellschaft, ein konsequentes Vorgehen gegen Mietwucher. Da sind wir ja schon gut dabei. Hier in Hannover zum Beispiel gibt es ja den Mietwucherrechner der Bundestagsfraktion. Und da sind ja eine ganze Menge Meldungen eingegangen. Und da ist die Stadt ja nicht so wirklich hinterher, bis es dann von unserem Ratsherrn thematisiert worden ist in einer Sitzung. Dann wurde es auch nochmal groß berichtet in den Medien. Und jetzt wollen SPD und Grüne ja auch ein eigenen Mietwucherrechner, ohne dass sie wirklich konkretisiert haben, mit wie viel Personal. Also da gehen wir noch ordentlich hinterher. Aber es ist ein Thema. Wir haben es auf die Agenda gesetzt und es passiert was. Das zeigt, die Linke wirkt jetzt schon, ohne hier im Landtag zu sein. Also schon ziemlich beeindruckend, wie ich finde. Also das wird natürlich ein großes Thema. Bildung, das klassische Länderthema, ist ja auch vollkommen klar. Ja? Also wir wollen längeres gemeinsames Lernen. Wir wollen kostenfreies Mittagessen in Kitas und Schulen. Wir wollen auch, dass die Kitas besser ausgestattet sind. Das ist natürlich auch ein Thema, was man auch mit Bundesebene diskutieren muss, weil wir einfach auch die Frage haben, wie finanzieren wir das alles? Da kommen wir wieder zum Thema Vermögensteuer. Aber auch das Thema langfristig kostenfreie ÖPNV, gerade in einem Flächenland wie Niedersachsen, wird das ein unglaublich wichtiges Thema sein. Also das sind jetzt so die Punkte, die natürlich immer für uns im Vordergrund stehen. Was dann genau unsere Wahlkampfthemen werden, sehen wir dann. Aber wie gesagt, bei der Kommunalwahl ist es natürlich regional sehr unterschiedlich.
Die Landtagswahl stieß dann im Prinzip direkt an. 2027 wird der Landtag hier in Hannover neu gewählt. Strategie konnte ich da gerade schon raushören. Was ist die Zielmarke? Wie viele Abgeordnete werden im niedersächsischen Landtag von der Linken sein?
Also mein Landesvorsitzender Torben Peters hat gesagt 7% und deswegen sage ich aus Prinzip 8. Und außerdem finde ich, also wenn Baden-Württemberg 7% schafft, dann muss Niedersachsen mindestens 8 schaffen. Also da geht es mir schon um die Ehre. Ja? Also wir waren ja schon mal im Landtag, also müssen wir da auch ein bisschen besser sein. Also ich bin da wirklich optimistisch. Wir haben tolle Leute. Also das wird ein richtig toller Wahlkampf. Jetzt erstmal der Kommunalwahlkampf, aber auch der Landtagswahlkampf. Und ich freue mich sehr für Niedersachsen, dass sie eine starke Linksfraktion haben werden.
Wir behalten das im Blick. Ich danke dir jetzt erstmal für das Gespräch, liebe Heidi Reicheneck.
Vielen Dank für die Einladung. Ich komme gern wieder.
Politik-Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.